herzlich willkommen bei Talk und Tipps, dem Wettbasis-Sportwetten-Podcast. Mein Name ist wieder Alex Troiker, erneut kein Julius Eid bei meiner Seite, diesmal aber auch nicht Christian Bernhard. Wir haben einen neuen Gast, um auf den 9. Spieltag der Bundesliga zu blicken und diesen zu besprechen. Ich begrüße ganz herzlich Sebastian Leisgang, freier Sportjournalist, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung im Einsatz, covert da die Vereine in Süddeutschland, für den Kicker schreibt er auch. Servus Sebastian, herzlich willkommen.
Hi Alex, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, das erste Mal, dass du dabei bist, deine Premiere sozusagen, aber du bist ja in den Bundesliga-Gefilden, vor allem in den südlichen, zu Hause, hast schon über den VfB Stuttgart geschrieben. Bei Augsburg Dortmund, weiß ich, warst du letzte Woche. Also ich denke, wir haben dann einen fachkundigen Mann an unserer Seite. Freue mich sehr, dass du hier da bist. Ja, wir blicken zusammen, Sebastian, auf den 9. Spieltag der Bundesliga, der am Freitagabend losgeht mit einem echten Topspiel. Meister gegen Vizemeister, Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Wahrscheinlich das attraktivste Freitagabendspiel in der bisherigen Bundesliga-Saison, oder?
Absolut. Also ich glaube, man muss niemandem erzählen, was für einen attraktiven Fußball Leverkusen spielt, seit Xabi Alonso da ist. Er hatte ja im Abstiegskampf übernommen und ja, hat sie zur Meisterschaft geführt, zum Pokalsieg geführt und der VfB unter Hoeneß. Ja, fast die identische Entwicklung, vielleicht ohne diese absolute Krönung, aber auch natürlich eine Wende um 180 Grad, seit er da ist. Und insofern können wir uns da nur auf dieses Spiel freuen, weil ich glaube, das verspricht hochklassigen Fußball.
Ja, genau diesen hochklassigen Fußball hat man zuletzt ja häufiger gesehen, als die beiden aufeinander getroffen sind. Unter anderem zuletzt im August im Supercup trafen sie sich, da ging es 2-2. Nach 90 Minuten aus im Elfmeterschießen gewann dann Bayer Leverkusen. Auch dieses Spiel war wieder hochattraktiv. Letztes Jahr traf man sich im DFB-Pokal. Da gewann Leverkusen mit 3-2 in einem dramatischen, hochspannenden Spiel. Also das allein diese beiden letzten Aufeinandertreffen versprechen hier Spektakel, versprechen unterhaltsamen Fußball, attraktiven Fußball. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Man muss natürlich dazu erwähnen, beide waren jetzt im Pokal im Einsatz. Leverkusen hat die Hausaufgabe locker erledigt gegen Elversberg. Stuttgart hatte mehr Mühe mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Da hat man wieder gesehen, der VfB so richtig, ja, rund läuft noch nicht alles wie letztes Jahr, oder?
Da stimme ich dir zu, ganz klar. Aber ich finde, es gilt schon auch für Leverkusen. Also diese Leichtigkeit, die sie drin haben, auch so diese Selbstverständlichkeit, mit der sie dann letztes Jahr einen Last-Minute-Sieg nach dem anderen hatten. Da hat man nur drauf gewartet, weil irgendwie das Momentum da war, die Spannung da war. Okay, jetzt ist eine Ecke, okay, jetzt muss das Tor fallen. Und das war dann eben auch oft so. Und ich finde, es ist Leverkusen schon auch so ein bisschen abhanden gekommen. Also sie spielen natürlich schon noch auf einem ordentlichen Niveau. Sie haben 15 Punkte nach 8 Spielen. Also das ist jetzt nicht so von schlechten Eltern. Aber es ist natürlich nicht das Leverkusen aus der Vorsaison. Wobei man natürlich auch sagen muss, sie haben natürlich die Messlatte mit einer ungeschlagenen Bundesliga-Saison extrem hochgelegt. Sie haben jetzt kürzlich ein Interview mit Hans-Jörg Butt gemacht, der ja auch Ex-Leverkusener ist. Und der hat dann schon auch gesagt, ja, also das zu wiederholen, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Und das werden sie nicht hinbekommen. Haben ja auch jetzt schon ein paar Niederlagen eingesteckt, die sie letztes Jahr ja eben gar nicht hatten in der Bundesliga. Insofern, ja, auch der VfB nicht ganz so stark wie in der Vorsaison, aber nichtsdestotrotz sind sie immer wieder für attraktive Spiele zu haben. Haben ja auch deutlich gegen den BVB beispielsweise gewonnen, in einem höchst attraktiven Spiel, zumindest seitens des VfB. Und um auf das Spiel gegen Leverkusen zu kommen, sie haben nur eins von den letzten 27 gegen Leverkusen gewonnen. Und das ist natürlich schon ein Brett an Statistik, ne? Also es ist eins von 27 und auch unter Hoeneß, sie haben fünfmal geführt gegen Leverkusen und fünfmal nicht gewonnen. Also es spricht dafür, dass das vielleicht doch Richtung Leverkusen kippt, und davon gehe ich auch aus. Also ich erwarte schon einen Leverkusener Sieg. Und zwar mit einigen Toren.
Ja, die Quoten sprechen auch eine recht klare Sprache. Du hast die Statistik genannt, wie lange da Stuttgart auf einen Sieg wartet oder dass sie generell nur eines gewinnen konnten von 27 Pflichtspielen. Bei 18 Niederlagen ist schon heftig. Die Statistik ist schon eine große Durststrecke. Und die Quoten zeigen auch auf, dass Leverkusen hier, obwohl Meister gegen Vizemeister, wo man eine engere Geschichte erwarten sollte, könnte, dürfte. Aber die Quoten erwarten das nicht. 1,50 bieten die Wettanbieter im Schnitt plus minus auf den Leverkusen-Sieg im Dreiweg an und satte Fünferquoten auf Stuttgart. Ich finde das enorm, dass Stuttgart da so der große Außenseiter ist. Ja, es läuft noch nicht alles rund in der Saison, aber Fünferquoten, das ist für mich quasi zu hoch, wenn man so möchte. Oder anders gesprochen, das Value ist da, um zu sagen, hey, ich setze vielleicht mal auf die doppelte Chance X2, also das Spiel geht Remis aus oder Stuttgart gewinnt sogar. Bei X2 gibt es 2,50er, 2,40er Quoten. Ich finde das einfach spannenden Value, um hier ein bisschen ins Risiko zu kommen, zu gehen, auch wenn Leverkusen der Favorit ist. Weil du hast es angesprochen, Leverkusen hat auch nicht so, ne, stabil ist bisher, auch in der Champions League jetzt schon gepatzt hat, zu Hause gegen Kiel nach 2-0 Führung gepatzt hat, nur unentschieden gespielt hat. Die Abwehr ist nicht stabil. 15 Gegentore hat Leverkusen schon kassiert. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, das ging hier am Ende sogar 2-2 aus. Oder wäre davon nicht überrascht? Aber genauso wenig wäre ich überrascht, wenn Leverkusen mal wieder 3-2 gewinnt oder einfach durch ein spätes Tor gewinnt. Also wer sich im Dreiweg fernhalten will, würde sagen, beide Treffer und Over 2-5 ist hier die sicherste Variante, oder?
Absolut, absolut. Leverkusen hat auch noch nicht zu Null gespielt als amtierender Meister. Und auch da vielleicht nochmal ein kleiner Ausflug ins Archiv. Bayern hat das 1982 mal erlebt und der FCK 99, also amtierender Meister nach 8 Bundesligaspielen noch kein zu Null Spiel. Auch vielleicht eine Randstatistik, aber zeigt schon, dass Leverkusen hinten verwundbar ist. Insofern gehe ich da genau mit. Viele Tore und ja, interessantes Spiel.
Gut, mal schauen, ob das nächste Spiel in unserer Besprechung auch interessant wird. Ich fürchte eher nicht. Ja, kleiner Spoiler vorweg. Wir reden vom FC Bayern München, der auf Union Berlin trifft. Ja, die Bayern sind schnell zurück in der Spur. Letzte Woche gab es die 1-4 Abreibung in Barcelona. Davon haben sie sich super schnell erholt. Die Bochumer wurden abgekoffert mit 5-0 jetzt. Im Pokal bei Mainz führte man schon zur Pause locker leicht mit 4-0 und alles wirkte spielerisch, einfach und simpel und voller Selbstbewusstsein. Und jetzt eben das Heimspiel gegen Union Berlin, die selbst ja eine Pokalschmach erleben mussten. Sie sind ausgeschieden im DFB-Pokal in der zweiten Runde beim Drittligisten Arminia Bielefeld. Also klare Sache Bayern gegen Union, Sebastian?
Klare Sache, gehe ich total mit. Die Quoten sind ja auch irgendwie... ja, sprechen eine deutliche Sprache, Bayern mit 1-1, unentschieden gibt schon eine 8er-Quote und Unioner Sieg 15, also ich glaube, das ist mehr als deutlich und auch die Statistiken sind an der Stelle ganz klar, also die Bayern haben seit 10 Spielen gegen Union nicht mehr gewonnen, haben den besten Start seit 2016 unter Ancelotti hingelegt, in der Bundesliga zumindest. Und damit sind wir ja auch schon bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast. In der Bundesliga läuft's, aber was bei Bayern natürlich dann so ein bisschen aufs Gemüt drückt, sind halt die Champions League-Spiele. Da haben sie gegen Aston Villa verloren, das 1-0. Das ist natürlich nicht so das, wie sich die Bayern das Ganze vorstellen. Und haben ja auch noch eine zweite Niederlage dann eben kassiert bei Barcelona, 4-1, was ja zwar auch in gewissen Phasen in die andere Richtung hätte gehen können, aber am Ende in der Deutlichkeit ist natürlich auch dann ein herber Schlag für Bayern. Insofern ist das im Gesamten zu sehen nicht die beste Saison, die sie bislang spielen, aber in der Bundesliga sind sie natürlich total souverän. Da sind auch hohe Resultate dabei, jetzt auch im Pokal, du hast es angesprochen, schon nach 30 Minuten 4-0. Also das wird auch gegen Union in eine ähnliche Richtung gehen. Ob es wirklich so deutlich wird, ich glaube, davon kann man nicht immer ausgehen, aber dass Bayern das gewinnt und auch souverän gewinnt, ohne dass es spannend wird, davon gehe ich schon mal ganz stark aus.
Ja, du hast es angesprochen, übrigens 10 Siege in Folge gegen Union, nicht Niederlagen oder 10 Spiele, nicht mehr ungeschlagen, also die Bayern, ich glaube, da hast du dich kurz verhaspelt. Aber ja, gegen Union zuletzt lief es sehr, sehr gut. Ich erwarte hier tatsächlich auch wieder ein ähnliches Resultat wie jetzt unter der Woche oder eben am Wochenende in Bochum. Übrigens aber spannend, Union Berlin, die zweitbeste Abwehr der Bundesliga, erst 5 Gegentore kassiert, also weniger als die Bayern, weniger als Freiburg, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart, Leipzig, also die Defensive von Union ist richtig sattelfest. Ich bin gespannt, ob sie, nur 3 Mannschaften haben übrigens einstellige Gegentore kassiert. Ich bin gespannt, ob Union am Ende des Spieltags auch noch einen einstelligen Gegentorwert hat. Also sie könnten auch 5-0 verlieren und stehen dann bei 10 Gegentreffern. Mich würde es nicht wundern, ich sag's ganz ehrlich. Ich glaube bei den Bayern, die haben jetzt ja irgendwie Wut im Bauch, die haben ihr Selbstvertrauen und ihre Lockerheit wiedergefunden. Und ich finde, ich glaube, Union wird darunter leiden. Also Handicap-Sieg für uns beide eine sichere Sache. Vielleicht sogar mit nicht nur einem Tor Vorsprung, sondern 2 Toren Vorsprung. Und gleichzeitig, Union schießt ja auch nicht so wirklich viele Tore, ne? Es sind die drittwenigsten in der Bundesliga mit 9 bisher. Wer also eine spannendere Quote haben möchte, Bayern gewinnt zu null, bietet sich meiner Meinung nach auch an, oder?
Absolut, aber was man schon sagen muss, Union hat dieses Ekligsein, was sie unter Urs Fischer ja über Jahre ausgezeichnet hat, das haben sie wieder. Also das ist seit Bo Svensson da ist, nach dem verkorksten Vorjahr, wo sie ja als Champions-League-Teilnehmer in der Bundesliga total abgestürzt sind, das haben sie wieder und das macht sie schon auch gut. Sie spielen ja auch unterm Strich echt eine sehr, sehr gute Saison. Und eine viel bessere als im Vorjahr. Natürlich liegen dann aber in München die Dinge klar da. Bayern ist der große Favorit. Bayern hat einen Flow jetzt wieder. Und ich bin da voll auf deiner Seite. Die werden das Spiel gewinnen und auch eine Handicap-Wette. Da gehe ich auch mit.
Ja, einen guten Flow hat übrigens auch die nächste Mannschaft, über die wir sprechen. Das ist die Eintracht aus Frankfurt. Die spielt jetzt zu Hause gegen Bochum. Die Frankfurter müden sich im Pokal, weil sie sehr, sehr lange mit 10 Mann unterwegs waren, schlugen dann aber in Unterzahl Gladbach, zogen ins Achtelfinale ein. Die Bochum haben derweil keine Doppelbelastung gehabt, denn die sind schon in der ersten Runde im Pokal ausgeschieden. Also hatten auch jetzt clever, eine ruhige Woche. weiß ich jetzt nicht, ob es clever ist, aber zumindest keine Doppelbelastung. Denn bei Frankfurt, man weiß es ja mit den Europapokalspielen, ne, die haben ständig englische Wochen, so wie Leverkusen, Bayern auch. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen mit einkalkulieren mal bei seinem Tipp, wenn eine ausgeruhte Mannschaft auf eine Mannschaft, die ständig unter Stress steht, kommt. Aber gleichzeitig, puh, Bochum, das ist schon ganz, ganz dünn bisher. Tabellenletzter, erst ein Punkt jetzt wieder von den Bayern abgewatscht worden. Interimstrainerwechsel hat jetzt auch nicht funktioniert, zumindest resultattechnisch nicht. Wie viel Hoffnung machen wir uns, dass die Bochumer hier eine Chance haben in Frankfurt?
Ehrlich gesagt nicht allzu viel. Wir haben ja auch nicht die VfL-Brille auf, sondern schauen da wirklich neutral drauf. Und da muss man schon sehen, dass das, was Bochum bisher anbietet, äußerst dünn ist. Also da ist wirklich nicht viel, was einem Hoffnung machen kann. Sie haben auch tatsächlich die dritte Saison nacheinander kein einziges der ersten 8 Spiele gewonnen. Also das ist schon mal eine interessante Statistik. Was natürlich auch heißt, bei den ersten 2 Jahren haben sie es dann trotzdem noch geschafft. Also sie sind ja logischerweise nach wie vor Bundesligist. Das heißt, die Kurve haben sie schon noch bekommen. Aber du sagst schon, auch nach dem Trainerwechsel, ich habe nach wie vor nicht so viel Hoffnung, dass da allzu viel geht. Sie müssen irgendwie schauen, dass sie Holstein Kiel hinter sich lassen und dass sie irgendwo noch einen zweiten ausgraben. Wo der herkommen soll, weiß ich jetzt noch nicht so ganz, auch nicht auf Langstrecke, wenn ich schon mal Richtung Saisonende gucke. Also Bochum, da macht mir wenig Hoffnung und auch speziell für das Spiel in Frankfurt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frankfurt es gewinnen wird. Du hast die Belastung angesprochen. Es wird vielleicht jetzt keine deutliche Angelegenheit, aber ich glaube schon, dass Frankfurt da mit 1-2 Toren Unterschied dabei sein wird und dass sie das Spiel auf jeden Fall ziehen werden.
Ja, Bochum steht übrigens auch vor einem Negativrekord. Also wenn sie verlieren sollten in Frankfurt, und dafür müssen sie nicht mehr verlieren, haben sie ihn egalisiert, sie müssen nur ein Gegentor kassieren, denn der VfL ist seit 24 Bundesligaspielen ohne weiße Weste. Wenn sie also im 25. Bundesligaspiel in Folge ein Tor kassieren, wäre das eingestellter Vereins-Negativrekord. Haben sie zuletzt von 2002 bis 2003 geschafft in An- und Abführung. Also der ist für mich eh in Stein gemeißelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bochum hier die Null hält und dann eben was Zählbares mitbringt. Die Wettanbieter sehen das ähnlich. 1,30er-Quoten auf die Eintracht enorm niedrig. Hohe 7er-Quoten auf die Bochumer spricht auch eine klare Sprache. Schon hohe 5er-Quoten gibt's auf Unentschieden. Also auch die Buchmacher trauen dem VfL wenig zu, weil er sich einfach so schwach bisher präsentiert. Umar Mamouche ist stark drauf, hat den Pokal jetzt wieder getroffen, wurde ja auch ein bisschen geschont. Ich glaube, er kam noch von der Bank. Ekitike hat auch wieder geknipst. Also allein dieses Sturmduo kann den Bochumern, fürchte ich, 2 oder mehr Tore einschenken. Also ein weiterer Tipp, den ich recht interessant finde, ist Frankfurt trifft over 2,5. Ist natürlich ein bisschen Risiko dabei. Die können ja auch nur in An- und Abführung 2-0, 2-1 gewinnen. Aber ein paar Tore der Frankfurter, die können sich auch lohnen. Gegen diese schwache Abwehr ist das auf jeden Fall ihnen zuzutrauen.
Anne Kastrober, gehen die Lichter aus, Alex.
Schon am 8.9. Spieltag, man will es nicht hoffen, aber es sieht halt nicht gut aus aktuell. Also vielleicht tut sich da was im Winter, aber bis zum Winter habe ich einfach wenig Hoffnung. Gut, vielleicht haben wir mehr Hoffnung, was das Spiel Wolfsburg gegen Augsburg betrifft. Das ist das 4. in unserer Besprechung. Ein bisschen ausgeglichener sollte es schon werden oder ein bisschen spannender. Es sind ja mehr oder weniger Tabellennachbarn. Also Augsburg, der Tabellen-12. trifft auf den Tabellen-14. Wolfsburg. 2 Punkte trennt die beiden nur. Allein deswegen erwarten wir schon mal ein engeres Spielchen auf Augenhöhe. gleichzeitig konnten beide jetzt Selbstvertrauen tanken. Im Pokal, die Mainzer haben Schalke rausgeworfen, war jetzt nicht so die Überraschung, sie hatten ja das Heimspiel und Schalke ist auch ja nicht so gut drauf. Die Wölfe hingegen haben den BVB eliminiert, ganz knapp vor dem Elfmeterschießen mit 1-0. Wind traf da zum goldenen Tor. Also die Wölfe haben auch mal ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Können sie gebrauchen, damit sie endlich mal wieder einen Bundesligasieg holen, ne?
Das ist richtig. Und hier ist auch so viel Harmonie. Ich würde mir mal wünschen, dass wir mal so ein bisschen uns keilen. Aber ich muss wieder dir recht geben. Ich glaube, hier wird auch ein enges Spiel geben. Und eine interessante Statistik, auf die ich dich hinweisen will. Der FCA hat seit Beginn der Vorsaison 27 Punkte nach Rückstand geholt. Und das sind die meisten aller Bundesligisten. Also das ist schon ein Brett. Die haben Comeback-Qualitäten. Und ich glaube, so könnte es tatsächlich auch laufen. Wolfsburg startet gut, nimmt den Schwung aus dem Dortmund-Sieg mit, geht vielleicht in Führung und dann kommt Augsburg zurück. Ob es dann wie gegen Dortmund letzte Woche zum Sieg reicht, wage ich zu bezweifeln, aber auf ein 1-1 kommen sie ran und dann ist alles offen. Also es wird ein enges Spiel mit einer Wolfsburger Führung, damit die Statistik weitergeht, weil das ist doch eine sehr, sehr nette Statistik. Und ja, es wird auch ein interessantes Spiel. Vielleicht nicht auf dem Niveau wie Leverkusen-Stuttgart, worüber wir eingangs gesprochen haben, aber es wird auf jeden Fall nicht so klar wie Bayern-Union und nicht so klar wie Frankfurt gegen Bochum.
Ja, Stichwort Wolfsburger Führung kann man natürlich auch drauf tippen, dass man sagt, Wolfsburg trifft zuerst. Ich habe jetzt die Quoten kurz nicht parat, aber ist natürlich eine Option, wenn du die vorschlägst. Ja, vielleicht wird es nicht wie bei Leverkusen-Stuttgart, hast du gemeint. Ich würde sagen, vielleicht ja schon, denn ein paar Türchen kann es auch hier in dieser Paarung geben. Also beide treffen over 2,5. Ich habe es bei Leverkusen-Stuttgart getippt. Ich kann es mir hier auch sehr gut vorstellen, denn es gibt ein bisschen was dafür spricht, nämlich die letzten drei Spiele. Da fielen jeweils 4 beziehungsweise 5 Tore. Augsburg ist seit 4 Spielen übrigens ungeschlagen gegen die Wölfe, hat die letzten 4 sogar gewonnen. Und in den letzten 3 fielen Tore satt. Um es vorzulesen, 3-1 Augsburg letztes Jahr in Wolfsburg. Dann gab es zu Hause in Augsburg ein 3-2 für die Fuggerstädter. Und das Spiel zuvor in Wolfsburg endete 2-2. Also auch da fielen 4 Tore. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es hier wieder unterhaltsam wird in diesem Spiel. Denn überhaupt beide hinten nicht sattelfest. Die Wölfe mit 16 Gegentoren, die Augsburger ja sogar mit 19. Das sind die drittmeisten in der Bundesliga. Tore schießen können beide aber auch. Haben sie ja auch gezeigt zuletzt. Die Wölfe haben ja schon 15 Mal getroffen. Das ist fast ein 2er-Tore-Schnitt, den sie erzielen. Also beide Treffen over 2,5 ist hier für mich ein Tipp, den man gut und gerne abgeben kann in einem Spiel, dass vielleicht die Wölfe gewinnen, dass vielleicht aber wirklich 2-2 endet, wie ich finde, oder?
Ja, also Augsburg hat sich zuletzt gut geschlagen gegen Wolfsburg. Defensiv beide nicht sattelfest, hast du auch schon angesprochen. Und der VfL hat nur 3 von den letzten 13 Heimspielen gegen Augsburg gewonnen. Also das ist jetzt auch nicht die Mörderzahl. Insofern, ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon mal angedeutet, ich glaube, Wolfsburg nimmt schon am Anfang den Schwung mit aus dem Pokal, aber dann wird sich das so ein bisschen relativieren über das Spiel und am Ende, glaube ich, geht der FCA nicht als Verlierer vom Platz.
Also hier ein mutigerer Tipp. Wahrscheinlich stehst du noch unter dem Einfluss des FCA, der ja zuletzt die beiden Ruhrpott-Rivalen geschlagen hat. Ne? Beim BVB, gegen den BVB warst du im Stadion, hast live gesehen, dass sie ja nicht die überragendste Fußballmannschaft der Bundesliga sind, aber ja doch die Mittel haben, um zumindest die Wölfe ein bisschen zu ärgern und dann am Ende das Remis zu holen. Wir blicken da sehr gespannt drauf. Mich würde es, wie gesagt, auch nicht überraschen, wenn sie einen Punkt holen. Aber Wolfsburg bleibt für mich leichter Favorit. Siehe auch die Quoten, die, ich glaube, bei 1,90, 1,95 liegen. Also um auf Wolfsburg zu tippen, um es schnell abzuschließen, hätte ich mir 2er-Quoten der Wölfe gewünscht. So ist ein bisschen zu wenig Value für mich dabei. Gut, wir blicken aufs nächste Spiel am Samstag, Nachmittag um 15.30 Uhr. Mal schauen, wie das Value hier ist. Kiel gegen Heidenheim. Ausgeglichene Geschichte, von den Quoten zumindest, also Value gibt's auf jeden Fall, ich nenne sie mal direkt vorab, 2,75er Quoten auf den Holstein-Sieg im Dreiweg und 2,50er Quoten auf den Heidenheim-Auswärtssieg, also hier gibt es definitiv spannende Quoten, wie ist dein Bauchgefühl, Sebastian?
Mich wundern die Quoten ehrlich gesagt so ein bisschen, als ich die gesehen habe, war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil, ja, wenn man die bisherigen Kieler Ergebnisse sieht, dann muss man ja schon sagen, Mann, oh Mann, wie soll das was werden mit dem Klassenerhalt? Sie haben erst 2 Punkte, sie sind der schwächste Aufsteiger jemals. Wenn man diese erste Bundesliga-Saison 63, 64 ausklammert, da waren ja irgendwie alle Mannschaften in gewisser Weise Aufsteiger. Aber seitdem gab es nie wieder eine Mannschaft, die nach 8 Spielen erst 2 Punkte hatte. Und sie haben auch immer, das ist auch eine Wahnsinnsstatistik, finde ich, immer mindestens 2 Gegentore bisher bekommen. In 8 Spielen immer mindestens 2 Stück. Das ist natürlich ein Brett. Und von daher bin ich tendenziell ein Tick mehr beim FCH. Wobei, die natürlich jetzt auch so ein bisschen in der Realität, glaube ich, ankommen diese Saison, nachdem sie letztes Jahr ja dann direkt auf Anhieb in dem ersten Bundesliga-Jahr in die Conference League eingezogen sind. Trotzdem, mein Bauchgefühl geht, sagen wir mal, 52% nach Heidenheim. Wie ist es bei dir?
52%, ja. Schwierig tatsächlich. Man muss natürlich dazu erwähnen, beide sind im Pokal jetzt ausgeschieden. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, haben sich blamiert. Es waren schwere Auswärtsspiele bei großen Traditionsklub Heidenheim. 0-3 am Ende aber bei Köln verloren. Holstein-Kiel 0-3 bei Köln verloren. Und die Heidenheimer, die hatten richtig Pech mit dem Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. In der Nachspielzeit das 2-2 gegen die Hertha erzielt. Und ohne VAR wurde es trotzdem nachträglich aberkannt, weil der Linienrichter den Schiedsrichter darauf hinwies, du, da war irgendwo ein Foul im vor dem Tor und dann lass uns kurz drüber reden und dann wurde nachträglich gewahrt, ohne dass da ein VAR ist. Also der menschliche VAR ohne Bilder kam zum Einsatz. Sehr, sehr unglückliche Szene, wie ich fand aus Heidenheimer Sicht. Für mich war das nicht zwingend ein Foul. Am Ende steht trotzdem das Pokal aus beiden im Zweitligisten, also eine Enttäuschung. Aber trotzdem haben die Heidenheimer auch in dem Spiel wieder gezeigt, sie lagen ja 0-2 hinten und haben eigentlich das 2-2 erzielt. Also diese Steh-auf-Comeback-Qualität, die die Heidenheimer haben, selbst nach Rückstand, das können wir jetzt ja seit 2 Jahren begutachten, ist schon bemerkenswert. Und mich würde es auch nicht überraschen, wenn das bei Kiel wieder ähnlich wäre. Also dass Holstein in Führung geht, finde ich einen spannenden Tipp, kann man ja auch abgeben. Wer trifft zuerst? In dem Fall die Kieler und das, dann würde ich trotzdem nicht ausschließen, dass Heidenheim noch zurückkommt und das Ding sogar dreht. Also Heidenheim ist alles zuzutrauen, ist wirklich teilweise unberechenbar, aber ich meine das eigentlich eher positiv als negativ. Ja, und Kiel wartet noch auf den ersten Saisonsieg mit 23 Toren, die schwächste Defensive der Liga, Sebastian. Ein Unentschieden traue ich hinzu, aber traue ich ihnen den Sieg zu? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz.
Gut, du musst ja sehen, 2 Tore haben sie in den ersten 8 Spielen immer mindestens bekommen. Wenn sie die jetzt am Samstag auch wieder bekommen, dann müssen sie 3 schießen. Und wo die herkommen sollen, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Insofern, Kieler Sieg sehe ich da nicht. Noch eine Statistik am Rande, die für die Wetten irrelevant ist, die aber trotzdem interessant ist. Und zwar die 2 dienstältesten Bundesliga-Trainer treffen aufeinander. Frank Schmidt, da hätte man, glaube ich, drauf kommen können, seit 2007 im Amt. Und Rapp, der ist tatsächlich seit ein bisschen mehr als oder ziemlich genau seit 3 Jahren da. Und das reicht schon für Platz 2. Sagt auch viel über den Fußball aus, aber das nur am Rande, weil ist ja nicht so relevant für die Wetten.
Ist aber tatsächlich eine spannende Geschichte. Hätte ich als Quizfrage jetzt nicht gewusst, wer der Zweitdienstälteste ist. Also auf den Dienstältesten wäre man sicherlich gekommen. Aber der Zweitdienstälteste, ohne auf die Tabelle zu gucken und im Kopf, ne, alle Vereine durchzugehen, hätte ich wahrscheinlich, ich glaube, ich hätte auf Marco Rose wahrscheinlich getippt im Nachhinein. Ja. Aber gut, sei mal dahingestellt. Nee, oder? Weiß ich nicht. Egal. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Abschließend, weil du Holstein Kiel erwähnt hattest, die immer viele Gegentore kassieren. Zuletzt haben sie in den letzten 3 Spielen auch nur eines geschossen. Das war beim VfB. Es war kein schlechter Auftritt. Es reicht aber trotzdem nicht zum Sieg. Man würde es ihnen ehrlicherweise ein bisschen wünschen, dass es zum ersten Saisonsieg endlich mal reicht. Sie haben ja auch noch keinen auf dem Konto. Und wenn das gelingt, 2,75er Quoten ist zumindest ein spannendes Value. Aber genauso spannend wäre es, auf Heidenheim zu setzen. Kann sich auch lohnen, so 2,50. Gut, wir gucken mal aufs nächste Spiel, was da spannend wäre zu tippen. Die Rede ist von Hoffenheim gegen St. Pauli. Die Hoffenheimer im Pokal mit Ach und Krach gegen den 1. FC Nürnberg durchgesetzt, den du ja näher für die Süddeutsche coverst. Der Zweitligist hat da auswärts ein gutes Spiel gemacht und Hoffenheim benötigte 2 Standardsituationen, 2 Eckbälle, um den Zweitligisten zu eliminieren. Der eine Eckball war wohl nicht mal einer, also da hatte der fränkische Zweitligist auch ein bisschen Pech nach guter Leistung. St. Pauli kann man eher weniger vom Pech sprechen. Die waren einfach ein bisschen chancenlos, glaube ich, in ihrem Pokalspiel gegen Leipzig. Und so gesehen, ja, die einen ein bisschen euphorisiert, die anderen niedergeschlagen. Aber ich glaube, für St. Pauli ist es auch nicht so tragisch. Denen wird es wichtiger sein, jetzt endlich mal in der Bundesliga wieder zu punkten, ne?
Absolut. Du hast das Pokalspiel in Leipzig trotzdem angesprochen. Ich möchte kurz darauf Bezug nehmen. Ich habe es gesehen. Die sind ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind da zu ihren Toren gekommen. Also das eine ein krasser Torwartfehler, das andere eine abgefälschte Flanke, die dann irgendwie zum Torschuss wird. Also sonst wäre das noch deutlicher gewesen vom Resultat her als 4-2, sondern da wäre es irgendwie 4-0 ausgegangen. Und auch in der Bundesliga, warum spreche ich diese beiden Tore in Leipzig an? In der Bundesliga sind sie schon 5-mal torlos geblieben in diesen 8 Spielen und haben in den anderen 3 dann immerhin 5 Tore geschossen. Aber in Summe stehen da 8 Spiele, 5 Tore. Das ist Minuswert in der Bundesliga. Also nach vorne geht da nicht so richtig viel. Während Kiel, der andere Aufsteiger, also defensiv große Probleme hat, hat St. Pauli als zweiter Aufsteiger dann vor allem offensiv große Probleme und stoßen da an Grenzen. Und das zeigen dann auch die Quoten. Also St. Paulis Sieg ist schon eine 4-0er-Quote oder ist eine 4-0er-Quote. Ein Unentschieden ist aber auch eine 4-0er-Quote. Und das bei einer Hoffenheimer Mannschaft, die, wie du angesprochen hast, ja auch jetzt gegen Nürnberg 2 Standards gebraucht hat und einen diese Ecke, die keine war, da ist dann auf einmal keiner, der eingreift und das nutzen sie dann zu einem Tor. Aber in Summe ist es trotzdem auch so, sie haben nur eines der letzten 7 Spiele gewonnen, Hoffenheim, also das allererste und dann noch ein zweites. Und die Unruhen mit Matarazzo, mit Alex Rosen als Geschäftsführer, der ja schon nicht mehr da ist und Matarazzo, der ja auch sehr in der Kritik stand und immer noch steht. Also die sind irgendwie auch für alles zu haben, glaube ich, Hoffenheim. Die können dann ein 3-0 raushauen. Die können aber auch irgendwie theoretisch 3-0 verlieren, hätte ich jetzt fast gesagt. Wenn der Gegner nicht St. Pauli wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch ein realistisches Szenario. Aber das ist für mich tatsächlich so ein Spiel, wo vieles möglich ist.
Vieles möglich heißt auch, der St. Pauli-Sieg ist möglich für dich, wenn du so aussprichst. Und dann gucke ich auf die Quoten und finde 3,90er-Quoten vor auf den St. Pauli-Sieg. Also super interessantes Value, wer sich denn traut, auf die Kiezkicker zu setzen. Du hast es angesprochen, dass sie die offensivschwächste Mannschaft der Bundesliga sind. Zum Glück geht's ja gegen Hoffenheim, kann man da sagen. Denn die haben ja große Probleme, mal die Null zu halten. Sie haben es zuletzt das erste Mal geschafft, ja, beim 0-0 in Hoffenheim, die erste weiße Weste in der Saison und ich glaube die zweite oder dritte überhaupt jetzt in 2 Saisons. Also die Null steht so dermaßen selten bei Hoffenheim, das kriegen sie überhaupt nicht hin. Auch Nürnberg, der Zweitligist, hat ja getroffen. Und deswegen finde ich einen spannenden Tipp darauf zu setzen, dass auch St. Pauli trifft. Denn wie gesagt, die Hoffenheimer halten in aller Regel hinten nicht dicht und ich glaube St. Pauli kann sein Torekonto da auch ein bisschen nach oben schrauben. Auch Kiel damals als Aufsteiger hat ja doppelt getroffen in Heidenheim. Also da geht immer was in Hoffenheim, sorry. Da geht immer was gegen die Hoffenheimer. Also St. Pauli trifft, wäre ein Tipp, den ich interessant finde. Oder ein weiterer, wer an den Heimsieg der Hoffenheimer glaubt, weil sie zu Hause ja doch immer ziemlich gut drauf sind mit Kramaric und Co. Da können sie auch mal 2-1, 3-1 gewinnen. Also Hoffenheim gewinnt mit Gegentor. Finde ich dann von den Quoten her einen spannenden Tipp. Die Hoffenheimer haben so eine 1,80, die würde ich jetzt eher nicht zwingend anspielen wollen, aber mehr Risiko mit besserem Value, also Hoffenheim gewinnt mit Gegentor, finde ich eine spannende Geschichte.
Da haben wir doch endlich mal ein bisschen Dissonanz. Wenn ich hier die Statistiken runterbete, wie offensiv schwach St. Pauli ist und du sagst, Hoffenheimer Sieg mit Gegentor, da haben wir doch endlich mal hier eine Meinungsverschiedenheit.
Ja, gegen den Trend tippen, aber im Endeffekt tippe ich ja in den Hoffenheimer Trend, dass die Null nicht halten können und dass die Abwehr schwach sind. Und das ist ja wirklich wahrlich nichts Neues. Gut, so. Der Samstagnachmittag abgeschlossen. Wir gehen auf den frühen Samstagabend. Topspiel, Sebastian. Ich glaube, auf dieses Spiel wartet gefühlt die ganze Bundesrepublik. Es ist ja eh aus Dortmunder Sicht ein bisschen das Hassduell, ne, gegen den verhassten RB Leipzig. Den mögen sie eh nicht so. Aber jetzt ist die Stimmung rund um den BVB ja auch nicht optimal. Topspiel 18.30 Uhr, BVB gegen Leipzig. Krisenstimmung rund um Nuri Sahin. Dazu eine riesige Verletztenmisere, ne, Personalnot. Es läuft nicht bei den Dortmundern, zuletzt 3 Auswärtsniederlagen binnen 7 Tagen, inklusive Pokal aus in Wolfsburg, inklusive ja biederem Auftritt in Augsburg. 5 Auswärtsniederlagen in Serie übrigens, wettbewerbsübergreifend. Also BVB-Krise gegen Leipzig, die sich schon stabilisiert haben, die ja gut unterwegs sind und die vielleicht Nuri Sahin den Job kosten können jetzt.
Das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Ein Kollege hat auch in der Süddeutschen kürzlich geschrieben, in Dortmund gibt es immer noch so ein bisschen diesen Freundschaftsfaktor. Und das war ja wahrscheinlich auch so der Grund, warum dann Edin Terzic so lange im Amt war. Auch da war ja die Kritik dann lange Zeit groß. Hinten raus hat sich natürlich dann ein bisschen bestätigt, indem sie ins Champions-League-Finale eingezogen sind. Da kann man sagen, okay, man hat zu Recht an den Trainer festgehalten. Aber die Bundesliga-Auftritte haben ja dann doch auch in der letzten Saison schon Anlass geboten, um da vielleicht sich früher zu trennen. Und bei Nuri Sahin ist es jetzt vielleicht eine vergleichbare Situation. Also ich glaube, wenn das kein Dortmunder Jung wäre, der da auf der Bank sitzen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt schon nicht mehr da wäre. Oder spätestens nach dem Samstagspiel. Ich glaube, er hat aber durch seine Vergangenheit als Spieler im Verein einfach einen sehr, sehr hohen Kredit. Und es ist ja auch okay, ich will ja nicht die Entlassung fordern, weil ich immer sympathisch finde, wenn Vereine auch mal eine Krise zusammen mit dem Trainer durchstehen. Und daraus kann dann auch vieles erwachsen. Insofern ist es jetzt hier kein Plädoyer, Nuri Sahin zu entlassen. Aber die Krise ist schon wirklich tief, das muss man sagen. Und auch die Vorzeichen für dieses Leipzig-Spiel sind nicht besonders gut. Sie haben 6 der letzten 7 Spiele gegen Leipzig verloren. Das ist schon auch ein Brett. Und Leipzig kommt daher als Tabellenzweiter schon 20 Punkte auf dem Konto. Sie haben die beste Abwehr der Liga, haben erst 3 Gegentore bekommen. Und Dortmund, ja, der schwächste Start in den letzten 10 Jahren. Also da sind die Vorzeichen vermeintlich klar. Aber das ist trotzdem ein Spiel, was mit Spannung zu erwarten ist, weil auch da bin ich der Meinung, der BVB kann dann immer zu einem Gegenschlag ausholen. Und es kann auch ein torreiches Ding werden, was am Ende dann in Richtung Dortmund kippt. Wobei, wie gesagt, mein Gefühl geht nicht nur aufgrund der Statistiken, sondern auch aufgrund der jüngsten Eindrücke, geht mein Gefühl doch eher in Richtung Leipzig.
Ja, torreiches Ding, das Richtung Dortmund kippt, heißt, beide treffen over 2,5, das höre ich hier ganz klar wieder raus, diesen Standard-Tipp. Ich glaube, den kann man guten Gewissens abgeben, egal ob dann die Dortmunder 2-1 gewinnen oder die Leipziger oder 3-1, 3-2, wie auch immer. Das ist, glaube ich, eine Safe-Bet. Aber am Ende, muss ich ehrlich sagen, neige ich hier Richtung Leipzig. Ich wäre noch klarerer Dinge, wenn das Spiel in Leipzig ablaufen würde. Denn ich habe die Auswärtsmiserie der Dortmunder genannt, die jetzt zuletzt ja auswärts reihenweise schwach gespielt haben und verloren haben, also in Augsburg, in Leipzig. Wäre mir Angst und Bange um den BVB. Zu Hause hast du ja trotzdem immer die Hoffnung, dass sie diesen besonderen Spirit erwecken können, den sie ja haben, wenn das Flutlicht angeht. Ne? Wenn Freitagabendspiel ist oder Dienstag, Mittwochabend in der Champions League oder in dem Fall ist es auch schon dunkel um 18:30 im Topspiel und sie haben das Heimspiel, da geht einfach immer irgendwie mehr für den BVB, ne? Da werden besondere Kräfte freigesetzt. Das ist ihnen immer zuzutrauen in Heimabendspielen, aber Verletzungsserie, die ist schon heftig. Also auf der Bank saß in Wolfsburg ja in Marcel Sabitzer nur ein gestandener Bundesligaspieler und der war ja auch angeschlagen und sollte eigentlich gar nicht spielen und musste dann auf die Zähne beißen und eingewechselt werden, als es dann hinten raus länger wurde der Abend. Ansonsten nur Youngster aus der dritten Liga, aus der zweiten Mannschaft. Allein diese Personalnot ist einfach evident und groß. Dann jetzt Doppelbelastung, dann dieser mentale Rückschlag mit dem Aus in Wolfsburg und spielerisch ist das auch so schwach, was sie da bieten. Deswegen fürchte ich, Leipzig wird die bessere Fußballmannschaft sein, um ehrlich zu sein. Und dann Dreierquoten auf Leipzig ist für mich der spannendste Tipp dieses Spieltags, Sebastian.
Ja, auch das hat mich tatsächlich überrascht. Also ich habe ja schon über die eine oder andere Quote jetzt gesprochen, die ich ein bisschen hoch fand. Und da gehe ich auch mit. Also hier eine Dreierquote, 3-7er auf ein Unentschieden. Auch das ist, denke ich, ein möglicher Tipp. Also so ein 2-2 mit schön vielen Toren am Samstagabend unter Flutlicht, das würde ich mir auch anschauen. Aber auch natürlich ein Leipziger Sieg mit einer 3-0er-Quote ist, glaube ich, attraktiv.
Sollte Nuri Sahin übrigens jetzt verlieren gegen Leipzig, wird es richtig dünn. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann schon vorbei ist. Vielleicht rettet ihn dann aber auch, wenn sie, wie gesagt, verlieren sollten, die Champions-League-Woche. Denn sie müssen, ich glaube, am Dienstag direkt schon gegen Sturm Graz ran. Da könnte man sich so ein bisschen rehabilitieren. Vielleicht denkt der BVB auch, naja, gleich 2 Tage später ein Spiel. Wir warten mal nochmal bis zur Länderspielpause ab. Die ist ja, glaube ich, schon in einer Woche oder 10 Tagen. Also vielleicht rettet sich Nuri Sahin in diese, aber ein Leipzig-Auswärtssieg, der hätte eine Wucht, dass ich fürchte, dass Sahin das nicht überleben würde, oder? Wie siehst du das?
Ich habe es ja eingangs, als wir über das Spiel gesprochen haben, schon gesagt, ich glaube, so ein bisschen der Romantikfaktor schwingt da in Dortmund ein bisschen mehr mit als vielleicht an anderen Standorten. Und deswegen, ich glaube, er hat schon viel Kredit. Auch eine Niederlage könnte ich mir vorstellen, dass er die noch überleben kann. Aber der BVB ist momentan für mich echt für alles zu haben. Die können auch in Graz danach verlieren und dann ist er weg. Also irgendwann ist aber vorbei mit der Romantik.
Irgendwann ist vorbei mit der Romantik, ja. Mal sehen, ob es so kommt. Bevor wir über die Sonntagsspiele sprechen, denn die Samstagsspiele sind im Kasten, sei noch der Hinweis fällig, wer auf eine Trainerentlassung tippen will, zum Beispiel die von Sahin, kann auch auf wettbasis.com vorbeischauen. Da gibt es einen Artikel, da findet ihr eine Übersicht zu den Quoten, zu den Trainerentlassungen. Ne? Welche Quote gibt es auf die Sahin-Entlassung, so es dazu kommt, welche Wettanbieter bieten das zu welchen Quoten an. Also da gibt es einen schönen Übersichtsartikel. Überhaupt auf der Wettbasis gibt es ja die volle Ladung, nicht nur Bundesliga, mit Prognosen und Vorschauen zu jedem Spiel und einer großen Vorschau samt KI-Prognose, also die künstliche Intelligenz gibt da auch ein paar Tipps vor, nicht nur wir beide hier aus dem Bauchgefühl mit vermeintlicher Expertise, sondern auch eine KI-Prognose auf der Wettbasis und natürlich, was das Fußballherz so begehrt. Ne? In der Serie A wird gespielt, in der Premier League, in La Liga zum Beispiel das Barcelona-Derby oder Real Madrid bei Valencia. Wie schlagen die sich nach der Klassikerschmach? Auch dazu gibt es Vorschauen, Tipps, Hintergründe, Artikel etc. etc. Also schaut gerne auf wettbasis.com mal vorbei. Und wir schauen jetzt vorbei auf den Sonntag und zwar in den Breisgau, in dem beschaulichen, nach Freiburg. Denn die Freiburger eröffnen den Sonntag mit dem Spiel gegen Mainz. Und das als Favorit, würde ich meinen.
Das als Favorit, definitiv. Also wie Freiburg das hinbekommen hat, dass ja kaum noch jemand über Christian Streich spricht. Und das nur 2 Monate, nachdem er gegangen ist oder 3. Also das ist schon Wahnsinn. Julian Schuster führt das da nahtlos fort. Ist natürlich nicht so diese schillernde Figur, die Christian Streich war mit seinem Schwäbisch, oder Badisch-Schwäbisch. Aber das ist... trotzdem beachtlich, wie Freiburg seinen Weg da weitergeht. Sie haben auch von den letzten 6 Spielen gegen Mainz, um mal direkt auf dieses Spiel zu kommen, von den letzten 6 Spielen kein einziges verloren. Insofern, die Quoten sind da auch sehr deutlich. Freiburg ist der Favorit und deswegen lohnt es sich nicht so richtig, auf einen Heimsieg hier an der Stelle zu tippen. Auswärts dagegen sind die Quoten schon deutlich höher. Man muss aber da dazu auch sagen, das hat einen Grund. Und zwar hat es den Grund, dass Mainz bislang auswärts immer mindestens 3 Tore erzielt hat. Also eingestellter Bundesliga-Rekord, was ich eine sehr interessante Statistik finde, weil die wirklich für All-Time gilt. Also 4-mal nacheinander mindestens 3 Auswärtstore zu schießen, das ist schon eine Ansage. Wie ist dein Gefühl für das Spiel, Alex?
Ich glaube, das wird eine klare Sache für die Freiburger, denn ich stehe natürlich noch stark unter dem Eindruck des Pokalauftritts und der war alles andere als gut aus Mainzer Sicht. Ne? Klar, gegen die Bayern kannst du natürlich auch scheiden, aber nach was 30, 40 Minuten 0-4 hinten liegen, das war schon enorm dürftig. 3-mal in Folge haben sie übrigens 3 Tore geschossen. Absolut bemerkenswert. Die Statistik hatte ich nicht auf dem Schirm. Wirklich krass, um es mal vorzulesen. Für diejenigen, die genauso verblüfft und überrascht sind wie ich. Sie haben 3-0 auf St. Pauli gewonnen. Sie haben 3-2 in Augsburg gewonnen. Und sie haben 3-3 in Stuttgart bisher gespielt, die Mainzer. 3 Auswärtsspiele, 3-mal 3 Tore. Bemerkenswert natürlich auch dementsprechend noch ungeschlagen in der Fremde, die Mainzer. Ne? Hätte man so auch nicht erwartet. Aber ich fürchte... Und glaube, diese Serie muss jetzt ein Ende finden. Also nicht nur die 3-Tore-Serie, 3 werden sie nicht wieder schießen, das ist ja verrückt. Aber ich glaube auch, sie werden verlieren, denn Freiburg zeigt er sich gefestigt oder ist ja generell gefestigt in der Bundesliga-Saison, hat jetzt den HSV Arbeitssieg, okay, aber den HSV geschlagen. Sie haben jetzt, glaube ich, soll ich nachgucken, wie viele Heimspiele in Folge? 3 von 4 gewonnen, genau. Also zu Hause ja auch sehr, sehr stabil. Und deswegen glaube ich, wird das eine stabile Nummer. Freiburg gewinnt. 1,70er Quoten, finde ich, kann man auch in einem Kombischein mühelos anspielen.
Gehe ich mit.
Gut, dann gehst du mit. Und wir gehen auf das nächste und letzte Spiel in unserer Besprechung. Schönes Traditionsduell am Sonntag, frühen Sonntagabend, 17.30 Uhr. Borussia Mönchengladbach gegen SV Werder Bremen. Auch wieder 2 Pokalteilnehmer mit unterschiedlichem Ausgang. Die Gladbacher trotz langer, langer Überzahl in Frankfurt verloren und natürlich dann dementsprechend doppelt enttäuscht, nicht nur aufgrund des Pokalauses, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie, nämlich ja konnten die Überzahl nicht nutzen. Werder Bremen mit einem Pokal-Arbeitssieg bei Paderborn. Ein Geschenk haben sie früh bekommen, das haben sie genutzt. Und danach wurde verwaltet und Paderborn, der Zweitligist, so eliminiert. Also besser drauf die Bremer, so vom Gefühl her, vom Empfinden her rund um den Verein. Und das zeigt auch ein Kicker-Artikel, den ich vorhin noch gelesen habe. Ein Kollege von dir, Sebastian, hat geschrieben, dass Gladbach keinen Plan und keine Mittel bei eigenem Ballbesitz hat. Dazu kommt die längst zur Gewohnheit gewordenen, haarsträubenden Fehler, die folgerichtig auch dieses Mal mit Gegentoren bestraft wurden, in Frankfurt nämlich. Also dieser Artikel liest sich nicht ganz so gut. Wir haben über eine Trainerentlassung, eine möglicherweise bevorstehende, gesprochen. Auch Gerardo Seoane steht vor dem Aus oder zumindest wackelt sein Stuhl und ich glaube, der könnte wackeln und fallen, sollte Gladbach hier gegen Bremen verlieren.
Da gehe ich auch eher mit als bei Nuri Sahin. Der Trend ist wirklich besorgniserregend bei Gladbach. Man muss sich auch nur mal die gesamte Amtszeit von Seoane anschauen. Das ist wirklich äußerst, äußerst dürftig. Und ja, wie der Kollege auch geschrieben hat, also von der Spielidee erkennt man da höchstens was in Spurenelementen. Also wirklich, obwohl sie ja mit Kleindienst vorne einen Stürmer haben, der trifft, obwohl es für die Mannschaft im Gesamten nicht so richtig läuft. Aber er liefert ab, er macht genau da weiter, wo er in Heidenheim aufgehört hat. Und alleine mit diesem Stürmer müsste man ja schon ein klares Profil für das Offensivspiel haben. Also wenn ich so eine Kante vorne drin stehen habe, dann ist ja eigentlich klar, wie ich Fußball spielen muss. Aber trotzdem bekommen sie es irgendwie nicht so richtig auf den Rasen. Und ja, insofern gebe ich dir recht, vom Gefühl her schon eher Werder, die da punkten oder vielleicht sogar gewinnen. Trotzdem die Statistik, die interessant ist, die ich jetzt auch hier trotzdem ins Feld führen will, ist, Bremen hat nur eines von den letzten 15 Spielen gegen Gladbach gewonnen. Also obwohl Gladbach momentan wirklich angeknackst ist und vor allem der Trainer, haben sie sich doch gegen Bremen in der Vergangenheit immer ganz gut geschlagen. Ist jetzt natürlich die Frage, wie viel Aussagekraft hat das? Ist ja immer die Frage bei Statistiken, ne, ganz klar. Aber ich finde, 1 aus 15 ist dann doch auch eine Statistik, die ganz interessant ist, weil sie dann doch über einen langen Zeitraum auch geht.
Die kann man natürlich aufpolieren, denn auswärts läuft es ja richtig gut für Werder Bremen. Sie sind die zweitbeste Auswärtsmannschaft, haben 3 ihrer 4 Spiele gewonnen und 12 Tore geschossen. Nur die Bayern haben mehr Auswärtstore, verwundert keinen, sie schießen ja regelmäßig Bochum und Co. ab. Aber danach kommt schon Werder, die 12 Auswärtstore in 4 Spielen geschossen haben. Das ist ein Dreierwert. Also auch die knipsen regelmäßig und gewinnen regelmäßig. Ich glaube, Marvin Ducksch wurde darauf auch angesprochen nach dem Pokalsieg oder Sieg im Pokal, muss man es ja nennen, in Paderborn, hat auch gesagt, ja, auswärts läuft es irgendwie besser. Sie würden sich wünschen, dass das mal zu Hause der Fall wäre. Da haben sie ja noch nicht gewonnen. So gesehen sind sie vielleicht auch froh, dass sie mal wieder erneut auswärts ran dürfen, jetzt binnen 4 Tagen 2-mal. Also sehr, sehr spannend, dass es auswärts irgendwie einfach besser läuft. Gleichzeitig kleiner Mutmacher für die Gladbacher, wenn du schon eine historische Statistik anführst, darf ich auch eine nennen. Gegen keinen anderen Verein feierte Mönchengladbach so viele Bundesliga-Heimsiege wie gegen Bremen. 31 an der Zahl sind es. Also diese Bundesliga-Historie sollte den Fohlen dann ein bisschen Mut machen.
Zeigt natürlich auch, wie viel Geschichte in diesem Duell drin steckt. Ne? Ganz klar, 2 absolute Traditionsvereine, die wahrscheinlich schon vor der Erfindung des Fußballs irgendwie gegeneinander gespielt haben, in möglicherweise irgendeiner anderen Sportart. Aber Gladbach gegen Bremen, das ist natürlich Bundesliga pur. Und alleine deshalb kann man sich auch darauf freuen, weil ja, mehr Tradition geht eigentlich nicht als bei diesem Duell.
Ich bin gespannt, ob sich die Bremer am Ende freuen können, um mal den Terminus aufzugreifen. Denn Dreierquoten, ich glaube, das könnte die Tipper freuen, die es dann mit Werder Bremen halten, die quasi in die Krisenstimmung der Gladbacher reintippen und in die gute Auswärtsform der Bremer. Dreierquoten auf Werder ist auch ein super spannendes Value, wie ich finde. Natürlich mit Risiko behaftet, aber der Trend is your friend, sagte Uli Hoeneß mal. Und vielleicht kann man hier in den Trend reintippen. Hinweis am Rande, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen. Auf der Wettbasis gibt es auch Artikel, die aufzeigen, bei welchem Wettanbieter es aktuell Bonusangebote gibt, also Freebets. Die kann man ja dann auch anwenden, unter anderem, wenn man sagt, hier diese Dreierquote von Bremen, die finde ich interessant. Das Risiko ist aber da. Ich möchte das Risiko minimieren, dann einfach eine Freebet anwenden. Artikel dazu findet ihr auch auf der Wettbasis zu den verschiedenen, mit Verlinkungen auf die verschiedenen Buchmacher. Mir bleibt dementsprechend hier abzuschließen, diesen 9. Bundesligaspieltag, eine spannende Geschichte. Sebastian, hat großen Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen Dank für deine Teilnahme.
Ich danke.
Und abschließend für alle Hörer, ihr wisst, was jetzt kommt. Der Disclaimer, der Hinweis muss natürlich noch gebracht werden, dass Sportwetten ab 18 sind und dementsprechend nicht für Minderjährige bestimmt. Die von uns genannten Quoten können sich natürlich jederzeit auch noch ändern. Und ganz wichtig, Wetten können Spaß machen, aber auch süchtig machen. Wenn ihr Hilfe benötigen solltet, wenn ihr Probleme habt, kontaktiert den Wettbasis-Support per E-Mail oder auf der Website der Wettbasis oder besucht spielen-mit-verantwortung.de für erste Hilfsangebote. In dem Sinne, ich wünsche allen ein schönes Bundesliga-Wochenende. Viel Spaß mit den Spielen, viel Spaß mit den Tipps. Und bis zum Montag, denn Montag folgt die nächste Folge Talk & Tipps. Dann geht's mal wieder über die Champions League. Und dann gucken wir mal, ob Nuri Sahin noch beim BVB fest im Sattel sitzt. In dem Sinne, ciao, ciao, bis dann.